die Menschen, sie warnen sich, sie tanzen, die Kolonne liegen doch in dreifach, vierfach übereinander, die Spieler. Herzen nach
Ruhe! Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf den Fußballplätzen. Er ist schwul.
Die Polizei fordert sie auf, diesen Ort zu verlassen und sich in Richtung Stadion zu begeben.
Wie sieht es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen?
Wir haben derzeit den Sachstand, dass wir 26...
Polizeibeamte müssten hart durchgreifen, um die Situation...
Und der Feind ist nicht der Neger in der Bundesliga, sondern der Feind ist der, der das
ermöglicht. Und ich bin ich gegen Damenfußball.
Ihr spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion.
Das ist nur ein Spiel, nicht wahr?
Ja, ein Spiel.
Attention, c'est la danse du coup de boule.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à droite.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à gauche.
Allez les bleus, allez.
Zidane il a frappé, Zidane il a tapé.
Coup de boule,
coup de boule à droite. Da sind sie wieder, die wilden Horden, eingefallen bei Radio Korax, Kopfstoß FM. Am Mikrofon begrüßt euch Thomas und hallo, ich habe noch einen Gast hier.
Ja, ich bin Lutz von Fußballfans beobachten Polizei aus Potsdam.
Ja, wir beide werden euch einiges heute zu Gehör bringen, Aktuelles aus dem Fußballgeschehen und vor allem auch aus dem Fußballfangeschehen. Lutz, worum wird es denn so gehen heute?
Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem Polizeieinsatz oder den Polizeieinsätzen auf St. Pauli im Jolly Joker.
Wir haben ganz besondere Fußballer heute im Fokus, nicht nur die Polizei, ausnahmsweise geht es bei Kopfstoß FM heute auch um Fußball. Unter anderem Ivan Ergic. Und was an dem besonders ist, das werden alle wissen, die es nicht sowieso schon parat haben, nachdem sie die heutige Sendung gehört haben. Auch noch jemanden, der schon vor ganz langer Zeit Fußball gespielt hat und den kaum noch jemand kennt heute. Friedenreich heißt er. Ja, und ein ganz aktuelles Thema, Lutz. Wo warst du gerade am Wochenende?
Ja, ich war auf dem Flutlichtfestival, das ja vom 17. bis zum heutigen 19. in Jena stattgefunden hat, und damit werden wir uns auch beschäftigen.
Volles Programm bei Kopfstoß FM. Festivals, bei denen es um Musik geht, gibt es viele. Festivals, bei denen es um Musik und Politik geht, gibt es zumindest auch noch einige. Festivals, bei denen es darüber hinaus auch noch um Fußball geht, gibt es nicht so viele. Und dieses Flutlicht-Festival, das ist unser erstes Thema heute. Warum? Ganz klar, das ist direkt an diesem Wochenende und findet jetzt immer in diesem Moment auch gerade noch statt. Um einen kleinen akustischen Vorgeschmack zu kriegen, allerdings wollen wir mal ganz kurz reinhören und eine der Bands, die dort aufgetreten ist, hören. Und dann begrüßen wir gleich jemanden vom Veranstalter.
Est-ce que nous sommes seuls dans ce monde? Est-ce que nous sommes les seuls dans ce monde? Est-ce que nous sommes les seuls dans ce monde?
Je sais plus, je sais pas, attention. Si tu fais confiance aux gens, ils finiront par te revenir dans le temps. Des frais deviennent des traîtres avec des mensonges saturés. L'homme est con. C'est embêtant mais vrai, réfléchissons à notre avenir. puisque nous vivons le présent, nous sommes tous frappés par ce mal qui est le matériel, escroquerie, mensonge, vol, tous ces mots. C'est mon cœur qui réagit et mon corps fait le reste. De quoi je parle, ce qui blesse. L'argent Satan cogite sur la fin. On ne peut pas sortir sans ses frères et sœurs, jeune homme. L'ennemi est l'ami de l'homme. Ici le peuple assassine impunément. Obscur avenir, on n'est pas mauvais dans l'ensemble. Il faut surtout pas se vanter. Pas d'échappatoire avec la mort, puisque nous sommes seuls dans ce monde. Non, nous ne sommes pas les seuls dans ce monde.
Est-ce que nous sommes les seuls dans ce monde? Est-ce que nous sommes les seuls dans ce monde?
La roue ne cesse jamais de rouler, puisque la vie est comme un cercle. Seule règle, fuir le démon et faire la course sans lui apprendre à être petit. Chaque seconde est un beat, tant de ses variétés parmi tant d'autres. J'ai commencé à rapper pour expliquer. Perspective sur son constant.
Drigo heißt diese Combo. Lutz, du warst gestern in Jena. Was hast du denn da so wahrgenommen?
Ja, ich bin ganz froh, gestern noch mir Zeit genommen zu haben für das Flutlichtfestival in Jena. Es war, möchte ich mal sagen, so ein Antira-Fußballturnier der besonderen Art. Also ich kenne ja einige dieser Turniere aus Hamburg, Hannover und auch aus Babelsberg. Was mich hier erstaunt hat, dass so ein Festival offenbar sehr gut funktioniert, mit weniger Fußball, aber mehr mit politischen Beiträgen und Musik. Also das hat mich sehr überrascht und ich bin eigentlich ganz angetan, wie das funktioniert.
Das ist so exotisch. Philipp, hallo?
Hallo.
Da haben wir uns den Philipp rangeholt, das ist nämlich einer der Veranstalter. Was machst du gerade und wo bist du?
Ich bin immer noch auf unserem Festivalgelände auf der Rasenmühleninsel in Jena. Und ja, wir lassen das heute so langsam zum Sonntag ausklingen. Es wird heute noch bis 20 Uhr gehen. Und ja, jetzt quatsche ich erstmal mit euch noch und möchte euch gerne noch ein bisschen was erzählen über das Festival.
Das ist das Highlight natürlich des Wochenendes, das mit uns quatschen. Hintertor-Perspektive heißt ihr und das Festival heißt Flutlicht. Beides legt nahe, dass es um Fußball geht. Worum geht's bei Flutlicht?
Ja, es ist vollkommen richtig, das habt ihr schon gut erkannt. Also wir sind ein Verein, Hintertorperspektive, haben uns letztes Jahr gegründet im März und sind halt alles Fans von FC Carl Zeiss Jena und möchten uns da halt engagieren im Umfeld der Fanszene, aber auch in anderen Bereichen innerhalb der Stadt Jena und möchten eben ja uns einsetzen für Toleranz und gegen Diskriminierung. Und letztes Jahr kamen wir auf die Idee, eben ein großes Festival zu machen, und wo vielleicht eben auch mal ein Festival für etwas, nicht immer gegen etwas, wo man sich jetzt vielleicht nur gegen Nazis stellt, sondern ja auch auf eben für Toleranz der ausspricht. Und ja, da kam mir schnell auf die Idee, das mit Musik zu verbinden und Vorträge zu machen, Workshops, und es kamen immer mehr Ideen zusammen. Und letztendlich kam dann so das Flutlichtfestival zustande. Heute am Sonntag hatten wir ein großes Fußballturnier und es waren lauter so einzelne Komponenten im Prinzip für das Flutlichtfestival.
Was sind da so Themen bei den Vorträgen und Workshops?
Ja, das ist auch sehr bunt gemischt. Also zum einen ist es uns wichtig, da wir auch viel Publikum haben, was jetzt direkt aus verschiedensten Fanszenen kommt, dass eben der Fußballbezug mit dabei ist. Wir hatten zum Beispiel Freitag einen Vortrag über Diskriminierung und Neonazismus im Fußball von Adam und Ulrike aus Leipzig, die sich da längere Zeit mit beschäftigt haben anhand des Leipziger Fußballs. Und es war auf jeden Fall sehr interessant. Die Vorträge und Workshops waren und Lesungen auch waren immer sehr, sehr gut besucht mit 30 bis 40 Leuten oder noch mehr. Und ja, was hatten wir gestern? Hatten wir einen Vortrag vom Gregor und der Unterstützung aus Babelsberg über Fußballfans beobachten Polizei. Was natürlich auch immer ein topaktuelles Thema ist. Und ich weiß ja auch, dass ihr euch mit dieser Thematik auch immer sehr viel beschäftigt.
Das ist richtig.
Und dann, ja, und dann hatten wir natürlich auch noch viele andere Vorträge, die eben ja andere Themen ansprechen, sei es jetzt ja, rechte Strukturen allgemein in Deutschland, aber auch das Thema Asylrecht beschäftigt uns auch wieder immer sehr. Wir auch einen Kontakt zu einer Flüchtlingserstaufnahmestelle hier in der Nähe von Jena haben, wo wir jetzt auch immer mal Menschen von dort halt zu spielen, von FDK Cassis Jena eingeladen haben, und wir waren noch schon dort mit der Spielzockeranlage vom Fanprojekt, und da ist jetzt auch ein ganz guter Kontakt da.
Die Referenten, die klingen so ein bisschen nach einer überregionalen Struktur, einem überregionalen Netzwerk. Wie ist denn das bei den Teilnehmern? Wie ist denn eure Resonanz so regional, aber auch überregional?
Ja, also wir haben es ja letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, und da waren wirklich halt größtenteils Leute aus Jena da, und dieses Jahr konnten wir halt auch einen kleinen Zeltplatz mit anbieten, sodass zum Beispiel jetzt Fanszenen, Ultragruppen aus Münster, Braunschweig, Burghausen, München und auch zwei Personen aus der Fanszene von FC Augsburg mit da waren. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Das war, ja, Babelsberg natürlich noch, und ja, es war auf jeden Fall bunt gemischt. Also wir hatten auch noch so ein paar Freunde aus Leipzig da, und so, dass man im Prinzip schon sagen kann, dass es ein, ja, wirklich auch überregional besucht war.
Jetzt können wir schlecht noch Werbung für das diesjährige Festival machen. Das ist ja nun fast schon zu Ende. Aber inwieweit besteht denn die Möglichkeit, wir wollen schon mal einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr wagen, vielleicht auch bei euch mitzumischen im Vorfeld und längerfristig sich da einzubringen?
Ja, na, diese Möglichkeit gibt es immer. Also wir freuen uns da über noch mehr Kontakte, die man irgendwo knüpfen kann, und dass man vielleicht auf eine neue Idee kommt, was für Themen man noch mit einbauen kann, dass man Kontakte bekommt zu Referenten, und sicherlich auch so immer organisatorische Unterstützung ist auch immer nötig, und auch an dem Wochenende direkt natürlich. Und da möchte ich mich wirklich bei allen Unterstützern bedanken, bei allen Referenten und Bands, die mit da waren. Und ja, jeder hat so seinen Teil irgendwo beigetragen zu diesem Festival, dass es dann letztendlich irgendwo funktioniert, und hat für mich halt dann auch irgendwo einen sehr integrativen Charakter, und jeder wächst an diesem, ja, an diesem großen Projekt, und jeder trägt seinen Teil dazu bei, und das ist einfach nur ein wunderschönes Gefühl.
Philipp, letzte Frage, wo findet man euch im Internet, wenn man sich auch mit Blick aufs nächste Jahr informieren will?
Also, um ein paar Informationen zu bekommen über unseren Verein, kann man einfach auf www.hintertorperspektive.de klicken, und zum Festival direkt gibt es die Seite www.blutlicht-festival.de.
Herzlichen Dank, ja. Und ja, und viel Spaß noch heute am Sonntag und einen netten Ausklang wünschen wir aus Halle.
Ja, ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch sehr für das Interview.
Jo, ciao.
Tschüssi.
Hintertorperspektive.de, und Flutlicht heißt das Festival. Eine Musik, die es dort auch zu hören gab, das ist Tanzmusik aus St. Pauli von Lefty. Und warum wir die jetzt zu Gehör bringen, das werdet ihr gleich mitkriegen.
Also stellt euch auf die Tische und dance like dirty bitches. Das ist heiß, bring dein Body. Trinkt sich derbe Party 24-7. Mal rotet den Scheiß einfach lieben derbe. Übertrieben Spaß, fast auf 100%. Dieser Trick, der Bretter, früh gib ich mal. Mein letztes Schild, komm on. Oi, die Eier kaputt, ganz ohne Banana Sigo. Así señor nos digo, andate pa' penny. Ni cagando problemas, no hay no bien ni mal. Cuando venga la noche,
du nicht mehr gewinnen.
Tanz für die Säcke, du bist dumm und hässlich. Schau mich an, wie du planlos dein Sekt trinkst. Keiner kommt dir nah, weil dein Karma nicht fresh ist. Wir machen Alarm, bis der Barmann die Säcke schlägt. Endlich, kein Typ mehr, der verfälscht dich, dance mit. Wenn er ruft, dieser tut dich ins Herz, das werde ich. Und auch nicht, du hast keine Chance, hier ist der Schild.
Ohne die Ayaka, no, Tanz solo, Mariana Sigo. Ohne die Ayaka, no, Tanz solo, Mariana Sigo. Somos jóvenes, hoy somos juntos. Suelta y vuelta la fiesta, bailando y cantando. Hoy día ya acabó, tan solo mañana sigo.
St. Pauli Tanzmusik. Nicht so gute Nachrichten aus St. Pauli haben uns in der vorletzten Woche ereilt. Einige werden vielleicht mitbekommen haben, die Auseinandersetzungen, die es gab beim Schanzenfest dort. Nicht so bekannt ist aber, dass es im Zuge der Polizeieinsätze dort auch mehrere Angriffe gab auf die Fankneipe vom FC St. Pauli, das Jolly Roger. Grund genug für uns, die wir ja um die Sensibilität solcher Orte wissen, wo sich Fußballfans treffen, nachzufragen, und zwar beim Betreiber des Jolly Roger, dem Ballkult e.V. Hanna heißt der Sprecher vom Ballkult e.V. und den hatte Depta am Telefon.
Eindeutig ist, dass drei Angriffe insgesamt stattgefunden haben. Das ging ja über Stunden. Das war ja auch nicht nur ein Übergriff, sondern es kamen mehrere verschiedene Einheiten. Wie gesagt, die Einzelheiten müssen alle noch geklärt werden. Die dann also, ja, die Gäste der Gaststätte, die eigentlich eine friedliche Geburtstagsfeier, das war so eine halbgeschlossene Gesellschaft, es war eine Geburtstagsversammlung da im Wesentlichen von den Gästen, ja, mit Mitteln und Methoden angegriffen haben, ohne irgendeine Rechtsgrundlage, mit ganz klar unverhältnismäßigen und rechtswidrigen Methoden. Einsatz von Pfefferspray, und zwar massiv, nicht irgendwie so aus den kleinen Spraydosen, die man so gewöhnlich kennt, sondern aus Rückenkanistern, literweise in unterschiedlichen Angriffswellen und mit unterschiedlichen Schweregraden. Es wurden Schlagstöcke und Tonfas eingesetzt, Schläge auf den Kopf und ins Gesicht. Ein Journalist, der anwesend war, dem sind vier Schneidezähne ausgeschlagen worden. Das ist für aus unserem Bereich da das am schwersten verletzte Opfer. Aber es gab natürlich auch aufgrund dieses massiven Einsatzes eine Unzahl von Prellungen, Stauchungen. Der Einsatz von Reizgas hat natürlich dazu geführt, dass sich viele Leute übergeben mussten und natürlich eine ganze Weile nichts mehr sehen konnten. Es waren ja auch keine Mittel da, um jetzt irgendwie Augenspülung oder sowas vorzunehmen. Also außer klarem Wasser war nichts da. Und bei dem dritten und schwersten Angriff sind dann wohl auch die Türen mit Wasserwerfereinsatz blockiert worden, dass man nicht raus konnte. Ein paar hatten sich dann in den Keller geflüchtet, so 30 Leute. Die sind da über eine ganze Zeit nicht rausgekommen, weil oben das Gas war und wer den Laden verlassen wollte, es gibt halt nur die Möglichkeit, das vorne durch die Tür zu machen. Es gibt hinten keine Fenster oder Ausgänge. Die wurden dann sofort mit Wasserwerfereinsatz belegt. Also das ist in groben Zügen das, was passiert ist. Die einzelnen Sachverhalte müssen natürlich noch aufgeklärt werden. Es sind bereits natürlich Strafanzeigen gemacht worden von zahlreichen Geschädigten und auch Beobachtern der Vorgänge. Es waren dann danach und auch unter Umständen während der Veranstaltung schon Anwälte zugegen. Es laufen Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, auch natürlich im Amt dann, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Strafvereitelung und es wird sicherlich auch noch Schadensersatzklagen auf dem Zivilwege geben, denn es sind natürlich auch erhebliche körperliche und teure Schäden eingetragen. Allein die Zahnbehandlung des einen Kollegen wird geschätzt im vierstelligen Bereich liegen.
Es las sich immer so, als hätte die Polizei den Laden deswegen gemacht, weil sozusagen Straftäter in den Laden angeblich geflüchtet wären und deswegen musste man halt einschreiten. Vielleicht kannst du dieses ganze Konstrukt nochmal so ein bisschen erklären.
Die Erklärungen der Polizei wechseln ja von Tag zu Tag, passen sich natürlich immer dem augenblicklichen Stand der Beweislage an. sind aber im Prinzip von vorne bis hinten unwahr. Also die eine Version war beispielsweise, es wäre ein Knallkörper geworfen worden. Mittlerweile redet die Polizei von massivem Bewurf mit Flaschen. Den hat sie wohl gekriegt, aber nicht von unseren Gästen und nicht von den Leuten, die unmittelbar vor dem Jolly waren. Wasserwerfereinsatz wurde auch 20 Meter weiter, ist die Paulinenstraße. Da sind Leute in die Paulinenstraße mit Wasserwerfern verfolgt worden. Und von der gegenüberliegenden Straßenseite und weiter unten aus der Budapester Straße, da gab es natürlich immer vereinzelten Bewurf, aber natürlich nicht über Stunden, denn die ganze Aktion zog sich ja über einen erheblichen Zeitraum hin. Und als dann der letzte und schwerste Angriff erfolgte, waren die Leute also drinnen irgendwie damit beschäftigt, erstmal die Wirkungen des zweiten Angriffs irgendwie mit Augenspülen und sonst irgendwie was zu beseitigen. Die waren nun also beim besten Willen nicht in der Lage und in der Stimmung, nun noch irgendwelchen Flaschenbewurf davor zu machen. Alle Beweismittel, die wir bisher sichern konnten, sprechen ganz klar dagegen, dass diese Darstellung der Polizei in irgendeiner Art und Weise zutreffend ist. Das müssen wir alles nochmal sichten. Es gab aber halt, wie gesagt, nicht nur einen Übergriff, sondern es gab mehrere, wobei der dritte und letzte, der von einer schon ja deutschlandweit berüchtigten Beweis- und Festnahmeeinheit aus Eutin in Schleswig-Holstein erfolgt ist, jedenfalls ist auf den Fotos das deutlich zu erkennen, sind natürlich unter Umständen noch andere Kräfte beteiligt gewesen, aber die waren sehr maßgeblich daran beteiligt und die sind auch schon an anderen Einsatzorten seit geraumer Zeit sehr auffällig gewesen in dieser Hinsicht.
Das Jolly Roger war ja immer mehr oder weniger die letzten Jahre, wer das kennt in Hamburg, so ein geschützter Raum für St. Pauli-Fans. Euch hat man tun und lassen machen, ohne großen Eingriff. Warum es auf einmal am Rande dieses Straßenfestes an der Schanze, warum ihr auf einmal die Zielscheibe von Polizisten rückt, warum dieser Einsatz so massiv war?
Also erstmal muss ich vorausschicken, dass wir da nicht irgendwie durch irgendein Agreement oder so bisher nicht belangt worden sind von der Polizei, sondern einfach deshalb, weil bei uns die ganz klare Ansage vorhanden ist, dass wir irgendwie nicht als Rückzugsraum für Straftäter zur Verfügung stehen und den Leuten, die das sagen, die irgendwelche Struggles am Rande von Fußballveranstaltungen sind, das ja kleinere Scharmützel gang und gäbe. Aber auch in diesem Zusammenhang haben wir immer deutlich darauf hingewiesen, dass es nicht angehen kann, dass nach Auseinandersetzungen mit gegnerischen Fans oder Polizisten die Leute bei uns dann Schutz und Zuflucht suchen. Und die Linie haben wir immer konsequent durchgeführt. Und deshalb gab es auch für die Polizei nie einen Anlass, bei uns irgendwelche Personalienfeststellungen zu machen. Aber diesem Zweck diente das Ganze ja auch nicht. Es ist ja keinerlei Personalienaufnahme erfolgt, Gewahrsamnahmen, Festnahmen oder sowas hat es ja alles nicht gegeben. Das waren reine Repressionsmaßnahmen zur Einschüchterung. Was die genaue Motivlage jetzt der Polizei ist, das lässt sich schwer sagen. Also wir haben uns nicht zu Schulden kommen lassen und können jetzt also wirklich nur irgendwie Mutmaßungen anstellen, was die Polizei dazu getrieben hat, so vorzugehen.
Was ist denn jetzt so eure Überlegung, wie ihr jetzt weiter dagegen vorgehen wollt?
Ja, wie gesagt, es gibt eine Reihe von Anzeigen, wobei die natürlich sich unter Umständen über Jahre hinziehen und bekannterweise ja Anzeigen gegen Polizeibeamte ja im Promillebereich irgendwie erfolgreich sind. Das ist jetzt nicht das primäre Ziel. Das, was vordringlich ist, jetzt erstmal ein Soli-Konto, das eingerichtet worden ist für die Geschädigten. Und das sind ja allein in unserer Kneipe ungefähr 100 Leute, im Prinzip alle, die da gewesen sind. Der Laden war halt relativ voll und mehr oder weniger haben alle was abgekriegt, in unterschiedlicher Schwere natürlich, die da drin gewesen sind. Also betroffen waren sie jedenfalls alle. Schwere Verletzungen haben Gott sei Dank nur einige davon getragen, aber da gibt es natürlich zahlreiche Anzeigen.
Wir beobachten ja nun schon länger hier von uns aus, also vom Radio mit unserer Sendung Kopfstoß FM sozusagen, was es immer für Polizeiübergriffe mehr oder weniger auf Fußballfans am Rande von Fußballspielen gibt. Das machen wir durchaus auch mit befreundeten Gruppen zusammen, wie Fußballfans beobachten die Polizei und so weiter. Aus Babelsberg, die Frage für mich letzten Endes ist es, denkst du, und das ist deswegen passiert, weil am Schanzenfest mehr oder weniger es die ganzen Abend ja, so einen massiven Polizeieinsatz gegeben hat, es gab Ausschreitungen. Hat das was mit diesem Fest zu tun oder hat man euch als Jolly Roger deswegen ausgesucht, weil ihr eine bewusste Fußballfankneipe und als Fußballfan zu erkennen seid? Was denkst du denn?
Also das sind Mutmaßungen, an denen ich mich jetzt nicht beteiligen kann und will. Natürlich sind wir als Ziel sozusagen, als Hassobjekt für irgendwelche reaktionären Kräfte, Polizei, Ordnungsbehörden und so weiter, natürlich ein erstrangiges Objekt, das natürlich auch unter ständiger Beobachtung steht. Ob das irgendwie was zur Motivation beigetragen hat, das vermag ich also jetzt nicht zu sagen, und das sind reine Spekulationen. Man kann das nicht sagen. Vieles spricht natürlich dafür, dass das nicht ganz zufällig passiert ist, aber wir sind halt als Fußballkneipe und Treffpunkt natürlich, wie gesagt, in der ersten Reihe, und wenn es jemanden da trifft aus dem Zusammenhang Fußball und FC St. Pauli, dann ist das natürlich nicht völlig abwegig, dass wir das sind, ne?
Fußballfans im Fokus der Polizei, ganz ohne Fußball, das war Hanna vom Ballkult e.V. zum Polizeiübergriff auf das Jolly Roger, die Fankneipe vom FC St. Pauli. Ja, kein Kopfstoß FM ohne Polizei, beziehungsweise Polizeiübergriff. Lutz, du arbeitest mit bei Fußballfans, beobachten die Polizei. Was macht ihr da?
Na, die Grundidee ist, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Wir haben ja die Situation, dass die Polizei die Definitionsmacht über das hat, was bei ihren Einsätzen passiert ist. Im Regelfall schreiben Journalistinnen eigentlich leider nur den Polizeibericht ab und transportieren den 1:1. Wir möchten also mit der Idee, unabhängige Anwältinnen mit zu Spielen zu nehmen und Berichte über den Polizeieinsatz verfassen zu lassen, die wir auch im Internet dann veröffentlichen, einfach ein Stück Gegenöffentlichkeit schaffen, und ja, das ist eigentlich schon die Grundidee.
Ja, und diese Gegenöffentlichkeit, die findet zukünftig nicht nur, wenn natürlich auch, im Internet statt, sondern auch hier bei Kopfstoß FM, mehr dazu in 14 Tagen. Einige Herren, die sich früher auch schon Gedanken über die Polizei gemacht haben, die haben sich genannt The Clash, und die hören wir jetzt.
The next generation.
And Thieves. Lutz, wir reden ja hier bei Kopfstoß FM relativ selten über Fußballer. Das mag auch damit zu tun haben, so zumindest das Klischee, dass Fußballer gar nicht so viel zu sagen haben außerhalb des Platzes. Was hast du denn da so für ein Bild gewonnen von Fußballern außerhalb des Platzes?
Ja, ich glaube, das Klischee ist schon oft bestätigt worden, auch in meinen Erfahrungen. Allerdings sind ja Fußballer überhaupt, auch Fußballvereine, aber auch Fußballer ja auch so eine Projektionsflächen für das, was wir uns wünschen als Fans. Und ich glaube, damit hängt auch ein bisschen zusammen, dass das Bild immer ein bisschen verschönt und ein bisschen aufgepeppt wird.
Man kann natürlich verschiedene Schlussfolgerungen draus ziehen. Wir haben das bisher relativ wenig gemacht, die Ausnahmen zu suchen. Aber Robert und Chris von der Kopfstoßredaktion, die haben eine Ausnahme gesucht und auch gefunden. Nämlich in Basel mit Ivan Ergic. Sagt dir der Name was?
Ehrlich gesagt wenig.
Also einige werden ihn kennen. Er hat schon große Auftritte in der Champions League gehabt. Und er hat aber eben vor allem auch große Auftritte außerhalb des Fußballplatzes gehabt. Ivan Ergic, Robert und Chris waren in Basel und haben sich mit ihm unterhalten.
Hallo Champions League! Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Neue. Ich bin der FC Basel. Ergic, ja! Wunderbar gespielt! Hakan Yakin, Ergic, Tor! Ergic, der Doppeltorschütze! Rossi, Rossi, Tor für den FC Basel!
Champions League. Die große europäische Fußballbühne. Die Spieler sind Stars. Fernsehinterviews haben in etwa immer den gleichen Inhalt, nämlich kaum ein. Geschlossene Mannschaftsleistung, gesunde Zweikampfhärte, das nächste Spiel ist immer das Schwerste. Fußballprofis, die etwas zu sagen haben, mehr zu sagen haben als über Ergebnisse zu sprechen, sind im Fußballgeschäft selten genug. Aber es gibt sie. Ivan Ergic ist so einer. Mit 18 Jahren hat er sein Erstligadebüt beim australischen Topverein Perth Glory. Kein Jahr später unterschreibt er einen Profivertrag bei Juventus Turin. Von dort wird er ausgeliehen zum FC Basel, wo er bis zum Juni diesen Jahres in 282 Partien 49 Tore erzielte. Champions League gar nicht mitgerechnet.
Yes! What a goal to finish it! Unbelievable!
Der Mann mit dem serbisch-australischen Doppelpass fällt vor allem durch seine sympathische Art und seinen lockeren Umgang auf. Wir sind nach Basel gefahren und haben uns mit Ivan Ergic nicht nur über Fußball, sondern auch über Politik, Philosophie und Gesellschaft und das Thema Fans unterhalten. Zu den Fans hat er in Basel stets eine besondere Beziehung gehabt.
Ich war einmal im Zug unterwegs, also Auswärtsreise, und einmal auch im Stadion mit Fans in der Kurve. Und es war einfach eine tolle Erfahrung für mich, all das zu sehen. Und sie verkörpern mehr oder weniger das, was ich wirklich an Werte habe. Und wieso ist es einfach ausdifferenziert? Es gibt Clubs, die Fans, Spieler, oder ist irgendwie Fans, die sind einfach im Kunden mutiert, oder das sind einfach heutige Gesetzmäßigkeiten. Es gibt den Club Arbeitgeber, oder es gibt Arbeitnehmer als Spieler, und es gibt Fans als Kunden. Okay, wir sind alle eigentlich im gleichen Topf, oder wir haben alle gleiche Interesse.
Er ist so ein bisschen Kontaktperson zwischen Fans und Mannschaft.
Ja.
Und das wird uns garantiert fehlen.
Ja.
Er ist einmal sehr engagiert für Fans, er ist zum Beispiel auch mit dem Extrazug mitgereist. Und er tut auch sonst die Fans sozusagen beruhigen, und er ist auch irgendwo die Fans einigermaßen drauf los.
Wer Karl Marx zitiert und als größten Einfluss auf sein eigenes Denken die Frankfurter Schule, also die kritische Theorie von Adorno und Horkheimer nennt, kommt kaum in den Verdacht, Profifußballer zu sein. Doch bei Ivan Ergic liegt die Sache anders. Er gilt als Kritiker des Fußballs und dessen negativer Begleiterscheinungen wie Kommerzialisierung, Leistungsdruck und Eindimensionalität. Die Art, wie Ergic sich äußert, was er denkt und fühlt, unterscheidet ihn von den meisten anderen Fußballprofis.
Ich glaube, viele Leute sind sich überhaupt nicht bewusst, diese große Bühne, wo ihnen angeboten ist. Dass sie etwas Richtiges vermitteln können. Und das ist wirklich ein Privileg heutzutage. Das Problem ist, wenn du ein Fußballer bist und in heutiger Zeit viel verdienst, du musst einfach deine Klappe halten, und eben, du hast einfach überhaupt keine Möglichkeit, etwas zu kritisieren, oder? Und so ist die Stimmung einfach, oder? Du bist ein Profi, und du musst einfach dein Bestes geben auf dem Platz, oder? Und die haben kein Interesse, dass das irgendwie alles entblößt wird. Darum sage ich, glaube, die haben Interesse, dass der Fußballer dumm bleibt und dass er einfach nicht kritisch alles hinterfragt. Ich habe oft Diskussionen mit gewissen Mannschaftskollegen und Leuten aus Fußball, und die werfen mir vor, eben, dass ich die Leute Illusionen zerstöre. Oder? Und ich weiß, dass Fußball von Virtualität und Illusion und Schein lebt, das weiß ich, mir das bewusst. Oder? Fußball ist wirklich etwas, was auch zum Teil entblößt sein muss, um zu zeigen, okay, da sind große Gefahren, das ist unmenschlich, das ist dreckig. Eltern vor allem, die würden ihre Kinder nicht nur im Fußball pushen und das fordern, oder wenn sie wirklich wussten, dass das eigentlich vieles nur Schein ist und viel Dreckiges abläuft im Hintergrund, oder? Von dem her, das Falschgebiet irgendwie zu sagen, ja, Ivan, du nimmst die Leute Illusionen weg. Aber es ist schwierig, oder? Wenn 99% von dem ganzen Umfeld irgendwie andere Vorstellungen hat und du kommst und sagst etwas und versuchst etwas anderes zu vermitteln, dann ja, diese Macht ist sehr, sehr, sehr kräftig, oder? Wo kein Spieler Druck macht, oder? Und davon sich zu befreien ist sehr schwierig. Es kostet einfach viel Kraft. Am Anfang, ich habe auch irgendwie viele Probleme gehabt, und ich konnte mich nicht davon befreien, und ich glaube, das ist auch ein Teil, weshalb ich mich auch psychisch erkrankt habe, und ich habe einfach nicht, ich war nicht andere Mensch als jetzt, oder ich habe die gleiche Charakter gehabt und all das, aber ich war nie kräftig genug, mich irgendwie gegen den Mainstream irgendwie zu wehren. Aber es gibt Leute, die mich irgendwie so vorwerfen, dass ich Teil vom Geschäft bin und trotzdem sehr kritisch über den Geschäft rede, aber von dem her, ich glaube, es gibt keinen besseren Insider, der das alles irgendwie auch beschreiben kann und auch die dunkle Seite von diesem Geschäft zu beschreiben. Irgendwie, es kostet mir viel mehr Kraft, etwas anderes zu sein, als einfach ich zu sein, obwohl das auch Kraft kostet. Es kostet mir einfach viel mehr Kraft, mich zu verstellen.
Anders zu sein heißt für Ergic, nicht nur die Begleiterscheinungen des Fußballgeschäfts zu kritisieren, sondern auch auf dem Platz für ein anderes Spiel zu stehen. Mit militärischem Jargon, mit Härte, Produktivität und den berüchtigten deutschen Tugenden will er nichts zu tun haben.
Ich habe immer gemeint, dass das von einem Udo Lattek kommt und so ähnliche Typen. Oder? Ich habe mir einfach Gedanken gemacht, also dieser Udo Lattek, ich meine, das ist eben diese militärische Disziplin, disziplinierte Fußball, oder? Und deutsche Tugenden. Ich glaube, der Joachim Löw hat einmal gesagt, okay, schön, deutsche Tugend, aber was passiert, wenn alle anderen auch diese deutsche Tugend aneignen, aber noch zusätzlich ästhetisch und technisch viel, viel besser spielen als wir, oder? Was machen wir dann, oder? Das hat er sehr schön gesagt. Der Fußball hat so evoluiert, irgendwie, dass es irgendwie so resultatorientiert ist und dass es körperlich sehr, sehr betont ist. Und wenn man sieht, so wie Barcelona spielt, das ist Gegenpol von das, oder? Und wie soll ich sagen, ich finde es schade, dass es so ist, aber diese militärische, erfolgsorientierte Logik ist einfach Teil von, ja, Fußball hat sich einfach so transformiert und ich finde es sehr schade. Es gibt Trainer natürlich, die von einem Spieler erwarten, dass sie aggressiv und zum Teil dreckig spielen und dass sie Gegner wehtun. Und also das könnte ich auch nie machen, oder? Also rein von meinem Charakter her. Man kann trotzdem genug aggressiv spielen, ohne dass man, ich weiß nicht, grobe Fouls macht oder dass man Unsportlichkeit oder Tätigkeiten macht. Man muss einfach drüber stehen, also nicht sich von der Situation vereinnahmen lassen oder dass du so irrational wirst. Und viele Trainer, die können diesen Druck ausüben, dass man wie in einer gewissen Psychose ist oder wenn man auf dem Platz ist. Diese Aggressivität wird durch Trainer induziert, dass du so aggressiv wirst. Und das ist eine komplett ungesunde Art von Aggressivität. Es ist mir scheißegal, oder? Ich spiele fairen Fußball. Wenn mein Mitspieler sagt, ja, aber wenn sie sagen, ja, du bist ein Weichei oder so, muss einfach lachen und sagen, ja, du hast deine Meinung, oder mir ist das egal, oder? Und natürlich ist das nicht einfach, aber ja, so bin ich und das kann ich nicht ändern. Die Leute lachen mich aus, wenn ich sage, ich habe nur, ich glaube, dreimal in meiner ganzen Karriere gelbe Karte gekriegt, oder? Also für mich ist Fairplay an der ersten Stelle. Ich glaube, man kann wirklich sauber spielen und trotzdem Erfolg haben.
Die von FIFA und UEFA oft benutzte Phrase von Fairplay auf Bannern, Programmheften und Eintrittskarten propagiert, ist für Ivan Ergic mehr als nur eine Floskel. Gibt es demnach einen besseren, fortschrittlicheren oder sogar linken Fußball?
Ich glaube, Barcelona ist einfach ein Dorn im Auge von allen, die sagen, ja, heutiger Fußball muss wirklich nur produktiv und erfolg- und resultatorientiert sein. Gut, kann man sagen, Barcelona kann sich das leisten, aber ich glaube, es gibt viele andere Vereine, zum Beispiel Chelsea oder Manchester, wo gleiche Budget haben, aber trotzdem nicht diese Philosophie von Jugendarbeit. Die spielen einfach, die sind ausgebildet, Kurzpass zu spielen und die technische Komponente ist wirklich sehr stark vorhanden. Und für mich ist auch ein Privileg, dass ich zweimal gegen Barcelona in Champions League spielen dürfen. Und das zeigt, dass es immer noch Hoffnung für Fußball gibt, oder? Und es erfüllt mich wirklich mit ich kann immer noch sagen, ich kann ein bisschen stolz sein, dass ich Fußballer bin, sagen wir es so. Ich glaube, Prototyp oder von linken Fußball. Wenn ich Menotti richtig verstanden habe, ist einfach, man gibt jedem seine Freiheit, sich zu entfalten als Fußballer. Und das ist eben diese Parallele zur gesellschaftlichen Freiheit. Ja, Barcelona repräsentiert das wirklich. Vielleicht, es braucht eine gewisse Zeit, um das aufzubauen. Aber am Schluss, wenn man sieht, jeder echte Fußballfan auf der Welt freut sich, einfach Barcelona zuzuschauen. Und auch für mich, oder wo ich gegen Barcelona gespielt habe, wir haben 5-0 da in Basel verloren. Das war irgendwie Demütigung und gleichzeitig einfach, ich habe mich so gefühlt, als ich im Kreisel 5-2 einfach 90 Minuten drin gewesen bin. Und aber gleichzeitig wollte ich einfach weinen und applaudieren, oder? Und das ist wirklich schön, einfach so ein Teil davon zu sein. Und ich glaube, das ist das, was Menotti auch damit gemeint hat, linker Fußball. Wo sich jeder ergänzt, natürlich ist auch kollektivistischer Gedanke muss da sein, aber es muss ein bisschen diese Fußball total ändern, oder? Und wo sich jeder ergänzt.
Ergics Einschätzungen über Fußball entsprechen oft seiner Auffassung, wie eine bessere Welt aussehen könnte. Wie auf dem Platz alle Spieler ihre individuelle Freiheit bekommen müssen, fühlt sich Ergic einer befreiten Gesellschaft verpflichtet, die aus freien Einzelnen besteht. Wie kommt man dazu, sich derart vom Klischee des dummen Fußballspielers zu befreien?
Ich denke, der hat was ein bisschen im Kopf und der denkt auch ein bisschen weiter als nur Fußball. Fast schon ein Intellektueller ein bisschen. Nicht wie viele Fußballer, die ein bisschen blöd sind, sozusagen.
Also wissenschaftlich ist es ist nicht bewiesen, dass Fußballer dümmer sind. Ich glaube nicht, dass jetzt dumm vielleicht, aber nicht im Sinne von es fehlt halt Sensibilität. Wir sind nicht reduziert, wir haben keine Chance. Du bist einfach eine öffentliche Persönlichkeit geworden, bevor du überhaupt Persönlichkeit geworden bist, oder? Und es ist wirklich sehr schwierig, dann deine kognitive Fähigkeiten zu entwickeln oder alles zu hinterfragen. Und ich sehe sehr intelligente Fußball, wenn ich sehe, wie sie, wenn sie eben so in Verhandlungen sind und wenn sie Interviews geben, es gibt sehr intelligente Fußballer, oder? Aber ich glaube, viele Fußballer beschäftigen sich einfach mit sinnlosen Sachen. Sie sind einfach vielleicht zu eindimensional oder zu vereinnahmt in Fußballwelt. Und ja, ob das jetzt Dummheit ist oder nicht, das weiß ich nicht, oder? Aber viel Eindimensionalität gibt es sicher. Natürlich, alles ist Philosophie. Überall kann man philosophieren, oder? Und das heißt nicht, dass ich jetzt, wenn ich ein bisschen gelesen habe als andere Fußballer, dass ich jetzt ein größerer Philosoph bin oder so. Aber sicher rede ich mit Fußballern über gewisse Sachen, weil alles ist zum gewissen Teil Philosophie, oder? Aber sehr schwierig in Fußballwelt, wie sagt man, Ansprechpartner zu finden. Ja. Ich bin sehr befreundet mit meinem Psychiater jetzt, oder ist auch ein Deutscher, großer München 68-Fan. Mit ihm kann ich viel reden und ich kenne ein paar Leute aus Film, viel Soziologen, viel Studenten vor allem. Ja. Aber im Fußball über so komplexere gesellschaftliche Fragen zu diskutieren, das ist, wie gesagt, Fußball ist dadurch, wenn man will, dass der Spieler dumm bleibt. Und das ist jedem klar. Also wer das nicht sieht, der ist selber dumm. Viele Fußballer sehen das nicht eigentlich. Oder? Mein Vater ist auch ein bisschen Marxist, oder also wirklich ein richtiger Marxist, also nicht so ein Bürokrat oder Revisionist. Und das hat mich auch geprägt, oder? Und mir immer so erzählt, so Ideale von Internationalismus und Sozialismus. All das hat mich sehr geprägt, oder? Er hat mir immer so erzählt, also nicht so dogmatisch, sondern einfach, dass du alles hinterfragst, oder Dialektik, oder es ist kein Staatsordnung oder keine Ideologie sogar ist ewig. Alles muss man hinterfragen, oder sogar die Hinterfragung muss man hinterfragen. Oder? Von dem her, das ist das, was ich von ihm angenommen habe, und so bin ich einmal zur ganzen Frankfurter Schule gekommen und natürlich Marx und viele andere, und das ist wirklich der Einfluss von meinem Vater, glaube ich. Und dann die eigene Erfahrung, die ich gemacht habe, irgendwie nicht nur dieses theoretische Wissen, was mein Vater vermittelt, sondern die eigene Erfahrung, oder? Das hat sich einfach alles bestätigt, was nicht nur Adorno oder Marcuse, sondern Fromm oder Sartre. Philosophie ist so etwas, was dir wirklich Augen aufmachen kann. Philosophie ist das, was ein großes kritisches Potenzial hat.
Seine Biografie ist geprägt durch die Flucht aus seiner Heimat Jugoslawien. Als 10-Jähriger floh er mit seiner Familie vor dem Krieg und wuchs in Australien auf. An das geschichtsträchtige Fußballspiel zwischen Dinamo Zagreb und Roter Stern Belgrad, das viele für den Ursprung des Bürgerkrieges halten, erinnert sich Ergic noch heute.
Uff, ich war damals sehr jung, also das war 91, glaube ich. Also ich war 10, also gut damals, ich hatte keine Ahnung, was dort politisch sich abgespielt hat und so. Ich bin aufgewachsen als Jugoslawe, obwohl meine Eltern beide serbisch sind, oder die haben mich so als Jugoslawe erzogen, und ich wusste sogar nicht, dass ich ein Serbe bin bis auf den Krieg. Natürlich, wenn man jetzt zurückdenkt, ist es sicher ein rein politisches Ereignis. Das ist wieder die These, oder dass sich vieles, was in Gesellschaft ereignet, überträgt sich in meine Stadien, oder? Und einfach sehr von Nationalismus geprägt und vielleicht auch zum Teil gesteuert so, und das war wirklich wie eine Vorbote von Krieg, oder? Und viele von den Fans von beiden Seiten waren nachher so verschiedene Paramilitäre und Arkan und extreme Fans, oder wo sich nachher einfach ja Uniformen angezogen haben und im Krieg an. Ich finde es schade, dass das alles passiert ist, und für mich war das ein sehr wunderschönes Land. Natürlich war es nicht ideal oder unter dem Tito, aber viele Sachen waren richtig. Vielleicht ist das wirklich ein so ein historisches Provisorium auf eine Art, oder ein sozialistisches Experiment, oder ich weiß nicht was, aber es ist sicher etwas sehr nahe an diese Ideal war, oder so viel näher als ganze Ostblock. Oder? Diese unalliierte Politik von Tito, oder das ist das, was uns stolz gemacht hat, oder wir haben uns mit wirklich so ärmeren Ländern assoziiert, und Tito hat einfach alle diese Länder diesen Anti-Imperialismus vermittelt, oder, und das ist das, was uns sehr stolz gemacht hat, und wir gehörten nicht zum Ostblock, aber auch nicht zum Westen, oder, so viel Völkerstaat. Dieser Versuch, irgendwie 3-4 verschiedene Religionen zu vereinen und verschiedene Kulturen, diese Idee war wirklich einfach für mich grandios. Aber sicher, oder, die ganze Idee von Nation, ich kann wirklich nicht viel damit anfangen. Es ist einfach so anachron oder es ist wirklich Archaismus. Ja, für mich ist es irgendwie, es dient einfach dazu, dass du als, sagen wir, als normale Arbeiter, du musst dich irgendwie identifizieren mit deinem Politiker. Du hast überhaupt keine Werte, wo du teilen kannst mit dieser ganz oben, aber du hast nur gleiche, du bist nur gleiche Nation, oder? Und ich sage, ich bin viel ähnlicher einem, wo es ein anderes Land stammt, oder? Aber gleiche Werte mit mir teilt, als einer, wo aus einer anderen, wie soll ich sagen, gesellschaftlichen Klasse oder ich weiß nicht was kommt. Die ganze Idee von Nation ist einfach ja, das Gegenpol von Internationalismus, oder? Und Internationalismus für mich ist die einzige richtige Idee. Und eben die ganze Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, alles irgendwie so reproduzieren und diese Nationalstolz und all das, oder? Und das ist das, was mich auch irgendwie ein bisschen ja, entfernt hat von der ganzen Idee.
Wer so spricht, eckt an. Schwer vorstellbar, wie es ist, im Fußballspektakel, in dem es immer nur um Superlative und Traumtore geht, genau das zu sagen, was Ivan Ergic zu sagen hat.
Ich glaube, Stadion ist auch irgendwie so ein Panoptikum, oder es ist ein kontrollierter Rahmen. Und dort haben wir alle potenziellen gesellschaftlichen Widerstände unter Kontrolle. Und wenn du versuchst, alles zu unterbinden, dann kommt es sicher zu einem Widerstand. Oder es wundert mich nicht, wenn man so Fans wie in einem Käfig sieht, weiß nicht, tausend von Polizisten und so, dann es wundert mich nicht, dass es ab und zu wirklich zu einer unschönen Szene kommt. Ich verurteile auch Gewalt, aber man muss sich auch hinterfragen, oder woher kommt das alles. Ich sehe, wie das alles irgendwie sehr unmenschlich sein kann. Und es ist wie ein Katharsis für mich, darüber zu schreiben oder zu reden. Und wir haben auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung, oder? Und ich will, dass der Kind, wo einfach träumt von großer Fußballwelt und Märchen, dass er auch weiß, was auf ihm zukommt. Ja, damit er sich ein bisschen schützen kann und dass dieses Bewusstsein ein bisschen mehr entwickelt wird. Ich unterhalte mich mit wirklich vielen Leuten. Ich kenne viele Psychologen, Soziologen, Regisseure, also wirklich aus allen Branchen, oder? Und man sieht, es gibt Leute, die viele ähnliche Ansichten wie ich haben. Establishment, Fußball-Establishment hat auch Interesse, dass es eine Illusion bleibt oder ein Märchen für jedes Kind. Weil heutzutage ein Kind hat keine Chance gegen diese große Industrie, wo ihm einfach lehrt, durch Fernseher, durch Plakate, durch Playstation. Es ist alles Fußball, es ist nur Fußball, oder? Es gibt keinen anderen Weg. Wirklich ein ideales Beruf, und dann wenn sie noch sehen, dass Fußball, ich weiß nicht, 10 Autos und die schönsten Frauen, und die haben alles, was man sich wünscht, und dann ist es sehr schwierig, ein kleines Kind gegen diese große Industrie hat keine Chance. Und da sehe ich eben meine Rolle, ich sage, nein, aber es gibt auch andere Sachen, die viel schöner sind. Ich meine, es gibt Kunst, es gibt Poesie, es gibt Botanik, es gibt so viele Sachen, worauf man sich irgendwie freuen kann, und es gibt nicht nur Fußball. Ich finde es auch schön, es ist ein beautiful game, oder ich liebe oder? Ich meine, Fußball ist nicht alles.
Hakan Yakin, Ergic Tor! Ergic, der Doppeltorschütze! Ergic, ja!
Ivan Ergic, ein großartiger Fußballer, aber eben auch ein großartiger Mensch. Ein intellektueller Fußballer, Lutz. Was meinst du nach dem Hören?
Ja, auf jeden Fall eine interessante Persönlichkeit, die offenbar über viele Sachen auch schon mal nachgedacht hat. Sonst kann man gewisse Sachen ja nicht so wiedergeben. Also es ist sehr wohltuend und leider für den Fußballbereich sicherlich nicht allzu häufig.
Leider viel zu selten. Jemand, der den Fußball liebt, aber gleichzeitig auch weiß, dass es natürlich auch über den Fußball hinaus etwas gibt, was es lohnt. Und dass man vielleicht auch seine Rolle als populärer Fußballer nutzen kann, um öffentlich etwas zu artikulieren. Neue Nachrichten von Ivan Ergic übrigens. Geht das Gerücht um, dass 1860 München an ihm interessiert ist? Da könnte man jetzt einen Link zu seinem Psychiater schlagen. Wir haben das gerade gehört, der ist 1860-Fan. Der Psychiater als Spielervermittler, das wäre auch mal ein Novum. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Bei uns selbst und bei Chris und Robert, dass wir diesen Fußballer hier in der Sendung hatten. Und auch aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt ein Song, der sich mit einem der von Ivan negativ betrachteten Aspekte des modernen Fußballs beschäftigt.
Hey, lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny, get the money.
Walking on a beach all distant. chanting black moose in my heart. And if they don't want now, they can stop me. Energy goes dead. Riviera buildings, how depressing. Look like cookie boxes. In my heart, a hurricane's blowing. In my head, a clock ticks. Tick tock, tick tock. Get the money, Mr. Potato. Get the money, pay the Eskimo.
Money, money, money. Etwas, was im heutigen Fußball nicht ganz unwesentlich ist, wird hier besungen. Nicht so sehr bei Kopfstoß FM, da trifft das weniger zu, obwohl wir uns natürlich auch nicht thematisch zumindest der Kommerzialisierung und der Fußballökonomie verschließen. Im Gegenteil, das ist eines der zentralen Themen von Kopfstoß FM. Lutz, es gibt ein Novum dieser Sendung, unter anderem auch deswegen, weil wir so viele zentrale Themen haben.
Ja, Kopfstoß FM wird es jetzt 14-tägig geben, nicht wie bisher im 4-Wochen-Rhythmus, und das geht schon ab August los.
Ja, mit dem 2. August nämlich. Und da wird es hier ein Korrespondententreffen geben in Halle unter dem Motto Kopfstoß FM beobachtet die Polizei. Wir wollen zukünftig mit Fanszenen zusammenarbeiten, die uns live berichten, entweder direkt in die Sendung hinein oder auch am Vortag, am Samstag. Also da zeichnen wir das dann auf, und es geht um genau dieses vielfach diskutierte und benannte Verhältnis von Fußballfans und Polizei. Natürlich wollen wir nicht nur Live-Berichte in der Sendung haben, sondern auch ein bisschen Hintergrund. Und an dem einen oder anderen Fall werden wir dann auch mal ein bisschen länger dranbleiben. Und natürlich werden wir auch mal bei der Polizei selbst nachfragen, da wo wir den Bedarf sehen. Ja, Lutz, wir sind so ziemlich am Ende heute schon wieder angelangt von Kopfstoß FM. Ich hatte ja vorhin noch einen weiteren Fußballer angekündigt, den Friedenreich. Der läuft aber uns nicht weg, kann ich alle beruhigen, die sich vielleicht darauf schon gefreut haben. Wobei das vielleicht gar nicht so viele sind, denn so richtig bekannt ist er ja nicht mehr. Und was ich gerade gesagt habe, ist eigentlich sogar ein wenig makaber. Der kann uns nämlich gar nicht mehr weglaufen, weil er einfach schon vor langer Zeit verstorben ist. Aber früher ist er allen weggelaufen, vor allem seinen Gegenspielern. Er hat über 1100 Tore geschossen, und in einem Buch wird jetzt an ihn erinnert. Und dieses Buch, dafür wollen wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, als wir heute noch gehabt hätten, das stellen wir in der nächsten Sendung vor. Und die ist, wie gesagt, am 2. August. Lutz, du hast fast das Schlusswort. Möchtest du noch eins loswerden?
Na, viel ist nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, dass wir künftig dann uns das öfteren wiederhören bei Kopfstoß FM und dass viele einschalten werden.
Ja, das hoffe ich auch. Kopfstoß FM live auf UKW bei Radio Korax und bei 7 anderen Radios auf UKW zu hören, aber auch im Internet unter www.kopfstoß.fm. www.kopfstoß.fm.
Die Menschen, sie warnen sich, sie tanzen, die Napoleoner liegen doppelt, dreifach, vierfach übereinander, die Spieler.
Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf den Fußballplätzen. Er ist schwul.
Die Welt zu Gast bei uns.
Die Polizei fordert Sie auf, diesen Ort zu verlassen und sich in Richtung Stadion zu begeben.
Wie sieht es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen?
Sicherheitsmaßnahmen.
Wir haben derzeit den Sachstand, dass wir
26... Polizeibeamte müssten hart durchgreifen, um die Situation...
Und der Feind ist nicht der Neger in der Bundesliga, sondern der Feind ist der, der das
ermöglicht. Und ich bin ich gegen Damenfußball.
Ihr spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion.
Das ist nur ein Spiel, nicht wahr?
Ja, ein Spiel.